Guten Tag zusammen. Es ist Montag, der 12. Mai und wir sind hier wieder beim Kreisläufer. Mein Name ist Joachim Fetzer und bei mir ist
Robin May.
Was war denn so los in der Woche?
Oh, in der Woche? Das kann ich gar nicht auf eine Woche beschränken. Es waren so viele wichtige, relevante Wahlen. Ich möchte nur die wichtigste jetzt mal beispielsweise nennen. Hunderte Millionen Leute haben darauf gewartet. Weißer Rauch ist aufgestiegen. Es ist passiert.
Aus dem Kanzleramt?
Nein, Thorsten Lieb wurde zum neuen Vorsitzenden der hessischen FDP gewählt auf dem Landesparteitag.
Okay.
Das ist, denke ich, was die Menschen bewegt. Vor allem uns.
Gut, und nebenbei waren noch Nebenaspekte wie Kanzlerwahl, Papstwahl, auch AfD, Rechtsextrem und so Sachen. Wir gehen ja ganz in die Niederungen des Main-Kinzig-Kreises, genau genommen in die Sitzung des letzten Kreistages am letzten Freitag. Aber die großen Themen spielen da dann schon auch immer eine Rolle, selbst dieses Thema, wie halten wir es mit der Demokratie, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
Es findet sich alles wieder, wir gehen rein.
So, beginnen wir. Robin.
So, wir beginnen mit dem Thema des Tages. Und lieber Joachim, das Thema des Tages für mich ist die Aktuelle Stunde, die auf Andringen der FDP gehalten wurde, zum Thema der Absage des Kinzigtal Total. Kann man sagen, Festivals, Radrennen trifft es nicht. Ich würde sagen, es ist eine Ausfahrt im ganzen Kinzigtal, also von Sinntal bis runter nach Hanau. Für die Leute, die es nicht kennen, kann ja sein, da sind die Straßen abgesperrt, dass man da einfach Fahrrad fahren kann, auch mit Kindern, verschiedene Alters- und Geschwindigkeitsklassen mit Volksfestcharakter. Also sind Stände, Geschäfte drumherum an den einzelnen Stationen, überall im Kinzigtal. Auch eine schöne Veranstaltung, die so ein bisschen den Kreis auch zusammenführen kann. Und das wurde abgesagt. Und in der Diskussion, wenn ich es mal runterbrechen würde, würde ich sagen, der kleinste gemeinsame Nenner ist die Erkenntnis, dass Leben tödlich ist. Ja, also es gibt Gefahren, die man nicht ausschließen kann. Und dass Veranstaltungen dieser Art oder generell Veranstaltungen auch immer einen Kompromiss aus Sicherheit und Freiheit beinhalten. Und meine Frage an dich, Joachim, ist, bei der Absage des Kinzigtal Totals hat der Kreis, also der Landrat dann in letzter Instanz, da die richtige Abwägung mit der Absage und damit für die Sicherheit getroffen?
Also für die Sicherheit ist es im Zweifelsfall immer die richtige, wenn man etwas einfach nicht macht. Ja, also das ist dann immer das Sicherste. Und es ist hier ja auch so, es ist ja auch eine Traditionsveranstaltung, die es seit Jahrzehnten gibt. Und an der sozusagen dann auch vor allem viele Ehrenamtliche beteiligt sind, die sich mit Ständen und so weiter da beteiligen. Insofern ist es schon nicht nichts, wenn man sowas absagt. Trotzdem verstehen natürlich, manche verstehen die Gründe, manche nicht. Und da gibt es zwei Positionen. Die einen sagen, es ist doch komplett falsch, sowas abzusagen. Und die andere Position sagt, was ist denn eigentlich, wenn dann hinterher was passiert ist? Und da ist, glaube ich, schon, da ist ein Punkt. Ich teile diese Auffassung nicht. Wir haben das auch kritisiert. Wir haben auch deswegen die Aktuelle Stunde aufgerufen. Aber man kann sich das natürlich schon mal vorstellen. Es sind 80 Kilometer die Strecke. Das ist relativ viel ungesichertes Gebiet. Und wenn man an die ganze Weihnachtsmarktdiskussion denkt und an Magdeburg und Ähnliches, dann ist die Frage, wie sichere ich eigentlich so eine 80 Kilometer Gelände? Das ist natürlich in der Tat schwierig. Und wenn du da die Grundhaltung hast und auch natürlich auch die Rechtslage, wer ist Veranstalter? Veranstalter ist der Main-Kinzig-Kreis derzeit. Wer steht da an der Spitze der Verwaltung? Das ist der Landrat. Und wenn man sich vorstellt, dass es jetzt tatsächlich ein größeres Unglück gibt, da fährt jetzt jemand mit, egal ob mit Porsche oder mit LKW, rein, dann wird natürlich die Frage sein, wie waren denn die Sicherheitskonzepte, sind die vernünftig aufgeschrieben, wo ist da die Lücke im Sicherheitskonzept? Und das war der Grund zu sagen, Mensch, das kriegen wir jetzt so schnell nicht hin, ein Sicherheitskonzept für diese geänderte Unsicherheitslage oder Unsicherheitsgefühlslage, ganz anderes Thema, hinzukriegen und deswegen im Zweifel dann absagen. Und das ist aber natürlich der Punkt, den du mit Freiheit und Sicherheit ansprichst. Wenn ich immer sage, wir haben Corona gehabt, wenn ich sage, im Zweifel für die Sicherheit, ja, der Satz kam auch von einem Kollegen von den Grünen im Kreistag, im Zweifel, ja klar, immer im Zweifel für die Sicherheit.
Wäre es ja nicht für Sicherheit.
Ja, im Prinzip schon, dann heißt es im Zweifel für nichts mehr machen. Und das ist doch irgendwie auch schief. Und deswegen glauben wir, dass da die Balance nicht gefunden wurde und man doch deswegen auch die Frage bei der Aktuellen Stunde, war die Absage wirklich unvermeidbar?
Ja, ein Thema, über das ich auch selber länger nachdenken musste, wie ich dazu stehe. Und eine Sache, die mir in den Kopf geschossen ist, dass hier sprechen wir noch über den theoretischen Fall, es passiert etwas. Aber ganz oft, wenn aus der Theorie Praxis wurde in den vergangenen Jahren, kam reflexartig der Appell, wir lassen uns unsere Art zu leben nicht nehmen. Und da könnte man ja jetzt sagen, doch, genau das tun wir hier in dem Fall. Ne? Wir lassen uns unsere Art zu leben nehmen von einem Ereignis, das theoretisch passieren könnte.
So ist es. Und dieser Teil unseres Lebens, vielleicht müssen wir an dem was ändern. Weil, ich habe das ja vorhin schon gesagt, und der Landrat hat ja diese kleine Anmerkung, die ich im Kreistag gemacht hatte, auch aufgegriffen, wenn wir an diesen jetzt mal an diesen Teich denken. Neukirchen war es, glaube ich, wo Kinder ein, zwei oder drei, ich weiß nicht, sozusagen Stück, ertrunken sind. Und dann am Ende der Bürgermeister verurteilt wurde, weil da kein hinreichend großes Warnschild oder er nicht sozusagen eingezäunt wurde. Das hat dann eine Weile von Jahren gedauert und jetzt ist er nächst in höhere Ebene freigesprochen worden. Aber nichtsdestotrotz, das bedeutet ja was. Und das heißt, jeder, der sozusagen sagt, hier ist was falsch, möge sich auch in die Situation von veramtlichen Bürgermeistern oder Landräten setzen. Aber warum ist denn das so? Das ist deswegen so, weil natürlich, wenn was passiert, zwar die einen sagen, wir lassen uns unsere Art zu leben nicht verbieten, aber die anderen natürlich sagen, ja, hätte nicht Papa Staat, hätte nicht irgendeine Compliance-Richtlinie, hätte nicht eine Sicherheitsrichtlinie, hätte die Polizei oder wer, hätte das nicht verhindern können. Also dieses Thema, wir suchen dann den Schuldigen, haben wir natürlich auch. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch mit ganz anderen Risiken wieder lernen müssen zu leben. Das heißt, ich glaube, wenn wir uns tatsächlich unsere Art zu leben, unsere freiheitliche Art zu leben, nicht nehmen lassen wollen, dann müssen wir auch wieder lernen, einen Umgang mit Risiken, Unsicherheiten und dann auch möglicherweise mal Gefährdungen anzugewöhnen, der Leben auch möglich macht, wenn das Risiko größer null ist. Und ich finde ja schon, dass die Corona-Pandemie ein schönes Übungsfeld dafür war, wo wir im Rückblick sehen konnten, dass man manchmal übers Ziel hinausgeschossen war. Auch da waren es natürlich immer Verantwortliche, die gesagt haben, was ist denn eigentlich, wenn mir dann hinterher gesagt wird, ich bin an so und so viel Toten schuld. Das ist schon heikel für die Verantwortlichen, aber wir brauchen da auch wieder einen realistischeren Umgang damit, du hast es am Anfang gesagt, dass Leben in der Tat tödlich sein kann und feiern natürlich noch mehr.
Ja, Verantwortung kann einen auch natürlich erdrücken. Also jeder, der Kinder hat, weiß, wie schön das ist, aber auch was mit Sorgen und Risiken dranhängt. Jetzt wurde aber jetzt nicht nur der Sicherheitsaspekt von der Veranstaltung angesprochen, sondern auch es gab auch Stimmen, dass die Veranstaltung in die Tage gekommen sei, dass das Konzept nicht mehr passt. Jetzt finde ich persönlich die Veranstaltung als solches sehr, sehr sinnvoll eigentlich. Das ist eine schöne Sache. Was müsste sich denn verändern, damit so eine Veranstaltung Kinzigtal Total 26 wieder stattfinden kann? Müsste sich die Veranstaltung ändern oder die Gesellschaft oder beides?
Also ich glaube, im Hinblick auf diese Sicherheitsrisiken muss sich auch die Gesellschaft ändern, nämlich im Umgang genau mit diesen. Du hast das jetzt gerade eben nochmal mit dem Elternsein angesprochen. Da könnte man jetzt lange diskutieren über unterschiedliche Erziehungsstile. Da gibt es auch einen sehr behütenden Stil. Jeder passt auf seine Kinder auf, ganz normal. Aber da gibt es natürlich auch dann irgendwie die Lebensphasen. Meine sind jetzt schon aus dem Haus, wo man dann auch lernen muss, sie gehen zu lassen und man weiß genau, was könnte eigentlich alles passieren. Und genau diese Ambivalenz, die brauchen eben Führungskräfte. Und ich glaube, dass die aufs Gründen der rechtlichen Absicherung, auch der strafrechtlichen, systematisch zu Lasten von Freiheit und Eigenverantwortung und zugunsten von Sicherheit ausgelegt wird. Deswegen muss tatsächlich auch an den Haftungsregimen sich etwas ändern und dass man natürlich auch so eine Veranstaltung mal an der einen oder anderen Stelle überarbeiten kann. Dass sich sowas auch verändern, dass vielleicht auch der Konflikt zwischen denen, die mit ihren Kindern Radeln und denen, die da das sehr sportliche, etwas aggressivere Radeln betreiben, dass auch an sowas nochmal nachgedacht werden kann, wie man das macht. Das ist alles schön und gut. Trotzdem, ich finde, es ist ein verheerendes Signal, dass man diese Überarbeitungsschritte eben nicht macht, sondern einfach erstmal abgesagt hat. Das ist ein Zurückweichen, was ich verständlich, aber nach wie vor für extrem bedauerlich halte. Ich tendiere auch zu falsch, aber will mir nicht anmaßen, alles besser zu wissen.
Ist ja leider kein Einzelfall, sind ja viele Veranstaltungen der Art, die abgesagt werden, nicht nur mal in Kinzigkreis, sondern überall in Deutschland. Zu viel zur aktuellen Stunde. Deswegen, du hast auch nichts mehr hinzuzufügen. Und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Joachim, magst du
ziehen? Wir machen weiter. Ja, ich ziehe. Ja, Robin, was ist das nächste Thema?
Der Aufreger des Tages. Die letzten beiden Aufreger gehörten der AfD. Von denen habe ich diesmal gar nichts gehört. Waren die überhaupt da, Joachim?
Ja, die waren da, hatten aber, ich glaube, gar keinen Wortbeitrag, haben es aber trotzdem geschafft, so präsent zu sein, dass andere meinen, über sie reden zu müssen. Aber gut.
Erfolgreiches Marketing. Ne? Andere sprechen über einen, auch wenn man es selber nicht tut. Aber wir wollen da jetzt nicht einsteigen, sondern ich möchte von dir wissen, hast du einen Aufreger der Sitzung?
Ja, aus zweierlei Gründen. Wir hatten vor ungefähr im Februar, Januar, Februar hatten wir eine Anfrage gestellt. Da geht es um Aufenthaltsrecht, Asylrecht und Unterbringung von Flüchtlingen. Und die war dann beim letzten Mal nicht beantwortet worden. Und jetzt war sie beantwortet. Und zwar am Anfang gut und am Ende schlecht. Also manches fehlte auch. Und da wollten wir nochmal reinstoßen und mal eine Nachfrage stellen, was nach HGO und Geschäftsordnung eigentlich geht. Aber das ist so unüblich in diesem Kreis, dass man was nachfragt, dass das dann sozusagen schon auf der formalen Ebene die zweite Aufregung war. Vielleicht will man auch über das Thema nicht sprechen.
Deswegen bin ich ja da. Ich stelle ja gerne Fragen an dich und ich würde gerne mal mit dir reingehen. Du hast ja auch Zahlen mitgebracht, sehe ich. Wie viele Flüchtlinge haben wir denn im Main-Kinzig-Kreis? Haben wir da eine Zahl genannt bekommen?
Also das Erste, was wir gelernt haben, ist, dass allein begrifflich immer schon, wer ist eigentlich was? Da ist jede Antwort dann immer sehr, sehr sorgfältig. Aber auf jeden Fall Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis im Kreisbereich sind insgesamt 12.500. Das ist natürlich eine Herausforderung organisatorischer Art, aber ist sozusagen für die sonstige Debatte relativ unproblematisch. Da ist ja dann eher das Thema Geduldete und Abschiebepflichtige das Thema.
Kannst du das mal genauer definieren? Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, was eine Duldung eigentlich bedeutet.
Also Menschen, die grundsätzlich ausreisepflichtig sind, da ist irgendein Verfahren, welches ihnen keinen Aufenthaltstitel gewährt. Mhm. Ob das dann eine Ablehnung ist, das ist ein Sonderfall, da gibt es unterschiedliche Fälle, ist vollkommen egal jetzt. Auf jeden Fall sind die eigentlich grundsätzlich ausreisepflichtig, aber die Ausreise ist eben nicht möglich oder kann nicht erzwungen werden. Da gibt es dann eben Ausnahmen, dass man sagt, wer eine Ausbildung begonnen hat und gerade in der Ausbildung ist, dann schiebt man die Person jetzt nicht ab. Da haben wir dann einfach gefragt, wie viele sind denn das? Das sind jetzt 7 oder 8. Man kann auch nicht abschieben, wenn man von irgendjemand keinen Pass hat und man nicht weiß, wo ist es denn eigentlich? So, das sind 50. So, dann ist auch nicht so viel. Die Geduldeten insgesamt sind 533.
Okay, also von 12.500 kann man sagen, bei 12.000 erstmal die Papiere, spricht gar nichts dagegen, alles gut. Bei 500, die sind geduldet.
Jawohl,
ja.
Das ist sozusagen großenteils auch gut oder hat bestimmte Gründe jedenfalls.
Das erstmal Paperwork sagt, alles okay, können wir weitermachen.
Richtig.
Und dann gibt es noch andere Fälle?
Da gibt es noch andere Fälle, nämlich diejenigen, die dann, wo dann die Zahlen irgendwie nicht aufgehen, ja, Vollstreckungshindernis, weil im Heimatland also nicht vollstreckt werden kann. Das sind 7, das sind auch nicht viele. Aber deswegen fehlen eben einfach ein paar. Und da ist dann jetzt eben unklar, wie viele davon haben eigentlich eine Situation, in der sie nichts zu verlieren haben, weil sie eigentlich unmittelbar abzuschieben wären.
Hm.
Und da fehlt die Antwort.
Wie die Antwort fehlt. Also das ist doch das Thema und jetzt auch heute mit der aktuellen Stunde, mit dem Kinzigtal total. Aber man muss ja sagen, fast alle Flüchtlinge sind völlig ungefährlich. Aber wenn man in Clusterrisiken denkt, und das muss man bei einem Sicherheitskonzept auch, dann zeigen die letzten Jahre ja, dass das eine Gruppe ist, wo die Wahrscheinlichkeit immer noch nicht hoch ist, dass was passiert. Aber wenn dann am ehesten da, und dann muss doch die Behörde, die für die Unterbringung ist, auch wissen, wo sich diese Leute aufhalten, oder?
Es gibt für diese Zusammenhänge eine gewisse Plausibilität. Ich bin aber weder Kriminologe noch sonst wie Risikomanager. Deswegen, aber genau so wird es ja auch teilweise diskutiert. Und deswegen war unsere Frage einfach nur, sagt uns mal, wie viele sind es denn und sagt uns auch für die verschiedenen Gruppen, wie sie in den jeweiligen Kommunen sind. Und die Antwort lautet, alle geduldeten Personen, die ihrer vollziehbaren Ausreiseverpflichtung nicht freiwillig nachkommen. Punkt. Hast du eine Zahl gehört? Nein, ich habe keine Zahl gehört. Und dann gibt es da noch einige weitere Fragen in dem Kontext. Da heißt es dann immer, naja, das ist dann eine Frage der zentralen Ausländerbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt. Das kennen wir nicht oder liegt uns nicht vor oder bekommen nicht. Und das war dann eben auch das Thema, wo wir gerne noch nachgefragt hätten und auch gerne nochmal gehört haben, ob wir das überhaupt nur richtig verstehen, dass man es tatsächlich nicht weiß. Also allein das hat uns erstaunt und die Nachfrage wäre einfach gewesen, stimmt es eigentlich, dass man das nicht weiß? Weil dann kann man natürlich mal sagen, wie erfahren wir das? Und auch die Verteilung auf die Kommunen, wo da eigentlich was, keine Antwort, mag Gründe haben. Unsere Aufgabe ist nur, hier mal kritisch, konstruktiv die Frage zu stellen. Alle anderen Spekulationen wären dann der nächste Schritt. Wir hätten erstmal gerne eine Antwort.
Also nur damit die Zuschauer das Setting richtig verstehen. Also ihr habt die Anfrage gestellt, die ist schon länger her, habt eine Antwort bekommen, wo einige Fragen beantwortet sind, auch qualitativ gut, aber nicht alle. Und du bist dann nach vorne gegangen, hast gefragt, hier, ich habe aber noch Fragen, die sind wichtig, die sind dringend. Möget ihr mir die bitte beantworten? Und genau. Da wurde gesagt,
ja, das ist jetzt aber wieder, das ist so ein bisschen so ein formales Ding, dass dieser Kreistag gerne mal so schnell wie möglich die Debatte beendet und die Anfragen werden bei uns schriftlich beantwortet und dann liegen die vor. Und das heißt, wenn die Anfragen aufgerufen werden, du hast ja die Sitzung gesehen, dann packen schon alle. Und der Kreistagsvorsitzende war so nett, darauf hinzuweisen, dass da irgendeiner noch eine Nachfrage hat und das erstmal erstaunen, weil es bisher nicht üblich ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man das im Parlament nicht so richtig will. Das ist aber nur ein Gefühl, ich kann das nicht wirklich belegen. Und wenn wir die parlamentarische Demokratie verteidigen wollen, dann gehören diese Debatten auch dort, wo es ein bisschen heikel ist, wo gehören die hin? Die gehören ins Parlament.
Da kann ich nichts hinzufügen. Ich finde es gut, dass ihr da konstruktiv an der Sache dranbleibt und bin gespannt, was da die nächsten Schritte sind. Wir haben aber noch ein Thema und ich würde dich bitten zu ziehen.
Das machen wir doch. So, Robin, das nächste Thema.
Das sind die Vibrations. Ich hatte Vibrations. Ich falle einfach mit der Tür ins Haus. Hallo, ich bin der Robin. Meine Freunde sind Honny und Heiner.
Wie bitte?
Das ist kein Witz über Sprachsteuerung, sondern so habe ich gesprochen, kurz vor meiner Einschulung mit 5 Jahren.
Okay.
Und weiß daher durch eigene Erfahrung, wie wichtig gute Frühförderung ist und was man daraus noch machen kann. Ja, ich würde sagen, man merkt es mir heute nicht mehr an. Ich bin noch ein kleiner Zappel-Philipp, aber ich glaube, das ist schon in Ordnung, das kann man machen. Also ich habe keine Einschränkungen irgendwie in meinem Leben. Und ich kann aber jetzt, wo ich selber auch Kinder habe, nachvollziehen, wie das Eltern umhertreibt. Was das mit einem macht, wenn das eigene Kind einen Therapiebedarf hat, um der im Zweifel nicht irgendwie gedeckt werden kann. Und deswegen fand ich euren Antrag einfach zur Feststellung der Situation, der Frühförderung um einen Kindeskreis, das hat mich bewegt. Ja? Also wirklich habe ich auch länger drüber nachgedacht und das hat mich irgendwie mitgenommen. Und meine Therapie ist jetzt etwa 25 Jahre her und ich weiß, wie schwer das damals war. Meine Eltern sind 3/4 Stunde Auto gefahren, um einen Platz zu finden für die Logopädie. Wie ist denn die Marktlage aktuell in meinem Kinzigkreis?
Ja, wie ist die Marktlage in meinem Kinzigkreis? Das ist die Frage des Antrags, wenn man sie zusammenfügt. Und natürlich gibt es da viel persönliche Erfahrung, persönliche Betroffenheit. Und natürlich werden dann viele Familien sagen können, ja, schau mal auf die Wartezeiten, dann siehst du es. Nur schau mal auf die Wartezeiten ist jetzt für eine Verwaltung noch nicht machbar. Und deswegen war der Antrag ein bisschen natürlich komplizierter und hatte eigentlich nur den Sinn, der Sozialdezernent möge im Sozialausschuss, also in dem Fachausschuss, eben mal einen Bericht vorlegen, der in den verschiedenen Gruppen, du hast Logopädie angesprochen, Autismusdiagnose, die Diagnose ist ja manchmal erstmal wichtig, aber es gibt ja viele andere Entwicklungsstörungen auch, dass da mal ein Bericht vorgelegt wird, aus dem man dann auch erkennen kann, wo sind vielleicht auch die Schwerpunkte, wo die Marktlage besonders kritisch ist und dann ja auch die Ansatzpunkte zu Veränderungen. Und weil man kann nichts verändern, wenn man nicht erstmal hinschaut. Und das ist schon eigentlich eine Aufgabe und das war eigentlich der Antrag und deswegen schon ein bisschen erstaunlich, dass der eigentlich nicht 1:1 so durchgegangen ist.
Aber also geantwortet wurde ja darauf, ja, nicht schriftlich, aber mündlich. Ja, in einer sehr langen, sehr ausführlichen Rede. Ich muss sagen, für mich war das zu viel Kontext, zu viele verschiedene Themen. Ich mache es mir da jetzt auch mal einfach. So als Elternteil ist mir das halt auch im Zweifel einfach egal. Ja, also diese formalistischen Details. Ich will wissen, wie ist die Lage? Also warum wurde darauf nicht einfach geantwortet? Ist da kein Wille da? Gibt es die Daten nicht? Das ist doch, also weltbeste Bildung, ja, das ist ein, liegt in unserer DNA als Freie Demokraten, dass das unser Ziel ist. Ja, und das muss auch ein Hauptziel unserer Gesellschaft sein, dass wir den Kindern die bestmöglichen Startchancen mitgeben.
Über das Ziel hoffe ich jedenfalls, dass eigentlich gar kein Streit sein soll. Die muss ein bisschen jetzt auch die Verwaltung mal verteidigen. Denn am Ende interessiert sich jede Familie natürlich nicht für die Gesamtmarktlage in allen Problembereichen, sondern über die Gesamtmarktlage im eigenen Problembereich. Mhm. Und sozusagen von der staatlichen und von der Verwaltungsseite hat man natürlich ein großes Feld. Wir haben ja auch sowas wie die Selbstfinanzierten mit dabei gehabt. Also nicht nur dort, wo sozusagen staatliche Unterstützung fließt, sondern auch die Selbstfinanzierten, weil die Familien haben genau die gleichen Probleme. Also man muss den gesamten Markt anschauen, wie du das vollkommen richtig sagst. Und das ist ein bisschen komplexer, wo man nicht in ein oder zwei Sätzen sagen kann. Umso bedauerlicher ist es, dass man dann sagt, ich lasse mir mal aus der Verwaltung, aus den Ämtern viele Detailinformationen geben, stelle die im Kreistag vor und hätte damit die Hausaufgabe gemacht, beziehungsweise habe damit sozusagen die für überflüssig gemacht. Das war ein bisschen bedauerlich, ohne jetzt im Detail jemand was vorwerfen zu können. Aber ich glaube, das gehört einfach in die Kategorie, man müsste ja sonst einen Oppositionsantrag zustimmen und dann macht man das nicht. Ich habe die Hoffnung übrigens, dass Opposition trotzdem wirkt, wenn der Antrag abgelehnt ist. Wir haben das jetzt vor kurzem bei einem ganz anderen Thema, da ging es um Jäger und um Wildschweine und um veterinärtechnische Untersuchungen, wenn die geschossen wurden. Und so, da haben wir vor 2 Jahren einen Antrag gestellt und jetzt vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen kam sozusagen die Pressemitteilung, dass eigentlich all das, was wir gefordert hatten, gemacht wurde. Auch dieser Antrag ist damals natürlich abgelehnt worden und die anderen werden sagen, naja, das wäre auch gemacht worden, wenn es den Antrag nicht gegeben hätte,
freilich, klar. Ja.
Aber ich sage mal so, das ist die Aufgabe der Opposition, deutlich zu machen, den Finger in den Mund zu legen oder Dinge anzuschieben. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Antrag trotzdem nicht sinnlos war, auch wenn er abgelehnt wurde, weil manchmal dann in der Verwaltung oder von dezernenten Seite Dinge umgesetzt werden, die halt angestoßen wurden.
Das wäre für unsere Familien hier mal Kinzigkreis zu wünschen. Vielen Dank für die Ausführungen soweit. Wir müssen zum nächsten Thema kommen.
Dann ziehe ich nochmal. Ne?
Zieh mal bitte.
Dann ziehe ich nochmal. So. Lieber Robin, what's next?
Der Schildbürgerstreich. Der Schildbürgerstreich. Für mich ganz klar, es ist ein Wunder passiert. Der Kreistag hat einen Antrag der FDP einstimmig beschlossen, von links nach rechts, von oben nach unten, alle waren dabei.
Koalition war auch dabei.
Sogar die Koalition. Was habt ihr denn versprochen? Weltfrieden, Auferstehung von Freddie Mercury oder dass die Eintracht nächstes Jahr Meister wird? Wie habt ihr alle an Bord bekommen?
Ja, formal war es ein bisschen albern. In der Sache ist natürlich wichtig. Wir haben einfach ein Thema aufgegriffen, was wir bei der letzten Sitzung schon gestellt hatten. Da gab es nämlich schon mal einen Resolutionsantrag zum Konnexitätsprinzip. Letzte Folge Kreisläufer, gerne nochmal nachhören. Kurzfassung, wer das Bier bestellt, der bezahlt es. Ist leider in der Politik zwischen den Ebenen nicht so ganz üblich. Und da hatten wir das letzte Mal einen Resolutionsantrag gestellt, der eigentlich auch für alle schon hätte zustimmungsfähig sein können, war aber nicht der Fall. In guter Tradition hat die Koalition dann da einen Änderungsantrag gemacht, nämlich den Text durch einen etwas anderen Text zu ersetzen mit sehr ähnlichem Inhalt. Und dann haben wir das letzte Mal den unseren zurückgezogen, deswegen war es jetzt auf der Tagesordnung. Jetzt haben wir einfach den Text genommen, den die Koalition da vorgeschlagen hat. Das ist ja kein Dissensthema, ist an dieser Stelle eigentlich Konsens und haben dann mal geschaut, ob sie auch in dem Fall dann auch noch ablehnen, weil das halt so üblich ist. Das war aber glücklicherweise nicht der Fall. Also insofern gab es so eine kleine Resolutionsrochade, in dem man da austauscht. Der Inhalt ist übrigens alles andere als albern, aber eben jetzt im Kreistag eigentlich kein Streitthema. Wir werden heute Abend in der Maintaler Stadtverordnetenversammlung die Grundsteuer verdreifachen und wir werden eine Grundsteuer C einführen und andere Dinge. Und das hat alles damit zu tun, dass am Ende den Letzten eben die Hunde beißen und das sind die Kommunen und die können dann wieder durch die Grundsteuern erhöhen. Wie gesagt, letzte Folge. Du erinnerst dich?
Ich natürlich, ich erinnere mich, klar. Kann ich jedem empfehlen, ist tatsächlich sehr, sehr spannend und sehr relevant und ja, schön, dass es diesmal geklappt hat.
Gut, dann ziehe ich nochmal.
Ganz genau, weiter geht's.
So, das letzte Ei für heute.
Last but not least, die Paragraphenreiterei. Joachim, also da muss ich mal sagen, da warst du mal ein Paragraphenreiter, glaube ich. Es gab eine Satzungsänderung, die geht auch normal, wenn die einfach nur durchgewunken gut ist. Aber nein, ein mutiger Fetzer geht nach vorne und spricht. Was spricht er denn?
Wir haben uns dann am Ende als Fraktion auch nur enthalten und es ist in der Tat nur ein Detail. Aber in der Sache, dass man die Hauptsatzung dahingehend ändert, dass Veröffentlichungen, also amtliche Veröffentlichungen zu bestimmten Themen, nicht mehr nur nicht in Zeitungen, sondern das als veröffentlicht gilt, wenn es digital auf der Homepage des McKinsey-Guides veröffentlicht. Das macht ja durchaus Sinn. Mhm. Und deswegen ist das eben eigentlich auch ein Thema, wo niemand erwartet hat, dass da irgendjemand irgendwie vorgeht. Aber man hat es halt gelesen und die eine Frage war halt, warum man dann eigentlich nicht die Kreistagsankündigungen, das ist der Absatz 3 in dieser Satzung, nicht dann vielleicht auch auf digitale Ankündigungen umstellt und auch die Präsenz der Kreistagsarbeit auf der MKK-Homepage ein bisschen deutlicher macht. Da hat einfach vorher niemand drüber nachgedacht. Und wenn man genau hinschaut, werden auch die Auslagen von Plänen oder Ähnlichem auch nochmal etwas verkürzt. Das ist in der Tat Kleinkram. Und wir haben das an dieser Stelle gesagt und trotzdem nicht dagegen gestimmt, weil alleine, dass man das sagt, das ist so ein institutionalisiertes Vier-Augen-Prinzip. So funktioniert parlamentarische Demokratie, dass sich Opposition dann trotzdem nochmal hinschaut, wo ist hier noch was zu verbessern, da zu verbessern. Da machen wir jetzt keinen großen Gedöns drum. Ich gehe davon aus, dass am Ende die Verwaltung selber dafür sorgt, dass man, wenn man beispielsweise in der Satzung liest, liegt aus zu Dienstzeiten, auf der Homepage des McKinsey-Guides auch das Wort Dienstzeiten findet, was derzeit nicht der Fall ist. Also Verbesserungsprozess wird in der Demokratie durch das Parlament eingebaut. Insofern Paragraphenreiterei ja oder eben kontinuierlicher Verbesserungsprozess durch parlamentarische Arbeit.
Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt Fragen, Anregungen an die Fraktion. Habt euch interessiert der Kreistag und unsere Arbeit da? Dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht an mitmachen@fdp-mkk.de oder zum Beispiel bei Instagram direkt über eine Nachricht.
Oder lasst uns einen Like da. Ansonsten sehen wir uns wieder nach der nächsten Kreistagssitzung. Die ist am 27. Juni 2025. Und bis dahin sagen wir Goodbye und bleibt liberal.